Jetzt im August beginnt ja so langsam die Hochphase der Pilzsaison. Nach vielen regenreichen Sommerwochen schießen nun viele essbare Pilze aus dem Boden. Steinpilze oder Pfifferlinge zum Beispiel. Dabei sollte man sich die Pilze natürlich ganz genau anschauen und sich auch damit auskennen. Nicht, dass da am Ende noch was Giftiges in der Pfanne landet. Ja, und in dieser Episode vom Forschungsquartett, ihr könnt es euch schon denken, schauen wir auch genauer auf Pilze. Allerdings liegt unser Fokus nicht auf den essbaren Pilzen, deren Fruchtkörper zur Ernte bereit aus der Erde rausragt, sondern wir beschäftigen uns damit, was Pilze unter der Erde so treiben. Denn Pilze und Pflanzen arbeiten dort im Verborgenen auf faszinierende Weise zusammen. Und das ist für das Leben auf unserem Planeten von großer Bedeutung. Und damit herzlich willkommen beim Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Pilze sind ja wohlgemerkt keine Pflanzen. Denn im Gegensatz zu Pflanzen können Pilze keine Photosynthese betreiben, sondern müssen sich stattdessen ernähren sozusagen. Entweder sie zersetzen abgestorbenes organisches Material oder sie ernähren sich parasitär oder aber sie leben in einer Symbiose mit Pflanzen zusammen. Diese Symbiose nennt man auch Mykorrhiza. Und damit beschäftigt sich Professor Caroline Gutjahr, Direktorin der Abteilung Wurzelbiologie und Symbiose am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie. Mein Kollege Eduard Bär hat sich mit ihr über ihre Forschung unterhalten. Und zuerst wollte er wissen, wie diese Symbiose denn Pilz und Pflanze genau nützt. Also was haben bei der Mykorrhiza denn die Pflanzen und was haben die Pilze davon?
Man muss jetzt unterscheiden, wenn man Mykorrhiza sagt, da gibt es verschiedene Arten der Mykorrhiza, würde ich jetzt mal sagen. Die eine nennt sich die arbuskuläre Mykorrhiza, die ist sehr weit verbreitet bei 80% der Landpflanzen. Und hier ist es so, dass die Pflanze durch den Pilz mineralische Nährstoffe bekommt. Also der Pilz bildet ein Hyphennetzwerk um die Wurzel herum. Hyphen sind diese feinen Pilzfäden, die den Pilzkörper ausmachen sozusagen. Und diese Hyphen sammeln Nährstoffe ein, zum Beispiel Phosphat- oder Stickstoffverbindungen, Ammonium und Nitrat, auch Kalium, Calcium, transportieren das direkt in die Wurzel hinein und entlassen diese Nährstoffe direkt an die Wurzelzelle. Im Gegenzug bekommen die Pilze Zucker und Fette, die in der Photosynthese hergestellt wurden. Und diese arbuskulären Mykorrhiza-Pilze sind vollständig abhängig von der Pflanze für die Zufuhr von Fetten, denn sie haben selber die Gene verloren, die dazu notwendig sind, um Fettsäuren selber herzustellen. Dann gibt es noch die sogenannte Ektomykorrhiza. Die wird mit ungefähr 2% der Pflanzenspezies weltweit eingegangen. Das sind aber sehr viele Pflanzen, denn es sind zum großen Teil Bäume. Also die borealen Wälder und auch unsere Wälder in den temperierten Breitengraden bestehen zum Großteil aus Baumarten, die Ektomykorrhiza-Pilzen vergesellschaftet sind. Und hier stellen auch die Pilze den Pflanzen mineralische Nährstoffe zur Verfügung. Sie bekommen wahrscheinlich auch Kohlenstoffquellen von der Pflanze, aber sie sind auch in der Lage, tote Materie zu zersetzen. Also sie können sogenannte Exoenzyme abgeben. Das sind Proteine, die zum Beispiel tote Blätter zersetzen können und aus diesen dann sowohl Kohlenstoffquellen als auch Stickstoffquellen und Phosphatquellen erschließen können.
Ja, so einen Pilz, den stellt man sich vielleicht erstmal eigentlich wie so einen Knollen vor über der Erde, aber das ist ja nur ein kleiner Teil des gesamten Pilzes. Für Ihre Forschung zur Mykorrhiza schauen Sie sich ja an, was unter der Erde zwischen den Pflanzenwurzeln und, wie Sie gerade schon gesagt haben, den Hyphen von den Pilzen passiert. Kann man denn sagen, die Hyphen sind sowas wie die Wurzeln des Pilzes, die sich dann mit den Wurzeln der Pflanze verbinden?
Also hier müssen wir nochmal unterscheiden in Ektomykorrhiza und arbuskuläre Mykorrhiza. Also bei den Ektomykorrhiza-Pilzen gibt es tatsächlich diese Fruchtkörper, die wir auch sammeln und essen können, sofern sie nicht giftig sind. Also Fliegenpilze, die ja giftig sind, sind auch Ektomykorrhiza-Pilze, aber auch Steinpilze und Trüffel. Und in meiner Forschung beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der abuskulären Mykorrhiza-Symbiose. Und diese Pilze bilden überhaupt keine Fruchtkörper aus, sondern die bilden nur ein Hyphennetzwerk, was so fein ist wie Spinnweben. Also ganz, ganz fein und fast durchsichtig sind diese Hyphen. Und die bilden nur ganz kleine Sporen. Also bei den Ektomykorrhiza-Pilzen sind die Sporen die Verbreitungsorgane in den Fruchtkörpern. Und bei unserem Pilz hängen die direkt an den Hyphen dran, wie so kleine Weintrauben, sieht das aus. Und die sind ungefähr so groß wie ein Viertel Stecknadelkopf, würde ich sagen. Und jetzt haben Sie gefragt, ob diese Hyphen als die Wurzel des Pilzes angesehen werden können. Das kommt darauf an, wie man es interpretiert. Also wenn wir jetzt sagen, das sind Organe, die Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen, dann ist die Analogie mit der Wurzel gerechtfertigt. Wenn wir jetzt aber sagen, die Wurzel ist nur ein Teil der Pflanze, dann ist die Analogie nicht gerechtfertigt, denn diese Hyphen machen wirklich den gesamten Pilz aus, plus die Sporen. Also der hat dann keinen Spross mehr dazu. Ja, also deswegen hinkt da der Vergleich etwas.
Das heißt, die Pilze, die Sie untersuchen, die befinden sich auch komplett unter der Erde?
Genau. Die wachsen unter der Erde und verzweigen sich dort. Sie können auch fusionieren mit anderen Pilzen, das kommt selten vor. Also nicht mit komplett anderen Pilzen, aber mit Pilzen der gleichen Art, das ist beobachtet worden.
Wie genau sieht denn diese Verbindung zwischen den Wurzeln der Pflanze und den Pilzhyphen genau aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also bei der abuskulären Mykorrhiza ist es so, dass der Pilz zuerst an der Oberfläche andockt mit so einem kleinen Füßchen, das nennt sich Hyphopodium, also Hyphenfüßchen. Und dann wächst er wirklich durch die Pflanzenzelle hindurch bis in das Innere der Wurzel hinein und bildet dort bäumchenartige Strukturen, die Abuskel, deswegen heißt es abuskuläre Mykorrhiza, also abuscula heißt kleines Bäumchen auf Lateinisch. Und von diesen Strukturen wird der Großteil der Nährstoffe abgegeben und auch der Großteil der Kohlenstoffressourcen, die die Pflanze zur Verfügung stellt, aufgenommen. Und um diese Strukturen innerhalb der Zellen zu beherbergen, muss sozusagen eine Revolution in der Pflanzenzelle passieren. Ja, es muss sich eine neue Membran bilden, also eine Lipidschicht, die den Pilz umgibt, damit er nicht die Zelle verletzen kann. Dann reorganisiert sich das sogenannte Zytoskelett. Das sind Strukturproteine, die alles an ihrem Platz halten, aber auch Transportprozesse bestimmen, wie so kleine Schienen, an denen Straßenbahnen entlangfahren, im übertragenen Sinne. Also die Straßenbahnen werden dann Proteine oder Organellen, kleine Substrukturen der Zelle, die dort transportiert werden. Und das alles muss sich reorganisieren, wenn der Pilz hineinwächst.
Sie haben jetzt von Transportprozessen gesprochen. Das klingt ja doch etwas komplizierter. Es ist also nicht so, dass die Stoffe da einfach von alleine ihren Weg finden, sondern das wird richtig organisiert zwischen Pflanze und Pilz.
Ja, wir haben jetzt schon ein Protein entdeckt, welches wahrscheinlich die Lipide von der Pflanzenmembran zur Pilzmembran transportiert. Denn zwischen dem Pilzabuskel und der Pflanzenmembran, die das Abuskel umgibt, gibt es einen Raum, der nennt sich der periabuskuläre Raum, in dem eine dünne Pflanzenzellwand vorhanden ist und der hydrophil ist, also wässrig. Und jetzt kann man sich fragen, wie kommen eigentlich diese Lipide, die lipophilen Substanzen, über diese Distanz mit wässriger Eigenschaft? Und da gibt es Proteine, die Lipide sozusagen abschirmen können gegen dieses wässrige Medium. Und das passiert wahrscheinlich. Also da haben wir erste Hinweise darauf. Wir haben allerdings noch nicht genug gearbeitet, um zu wissen, ob die Pflanze sozusagen die Lipidzufuhr an den Pilz dosieren kann. So weit sind wir noch nicht.
Sie schauen sich in Ihrer Forschung insbesondere, ich sag mal so, die Kommunikationswege in der Pflanze oder auch zwischen Pilz und Pflanze an, also verschiedene Rezeptoren, Proteine. Was interessiert Sie denn dabei? Was wollen Sie da herausfinden?
Also wir wollen versuchen, die molekularen Vorgänge, die sich zwischen Pilz und Pflanze abspielen, in der Gänze zu verstehen. Das kann natürlich eine Arbeitsgruppe alleine nicht schaffen. Also es gibt noch mehr Forscher auf der Welt, die daran arbeiten und wir ergänzen uns da alle wunderbar. Und wir interessieren uns für verschiedene Aspekte dieses Zusammenspiels. Zum einen interessieren wir uns dafür, wie Pilz und Pflanze sich erkennen und wie sie sich gegenseitig aktivieren, sozusagen, um in die Symbiose einzutreten. Das bedeutet, dass die Pflanze, wenn sie Phosphathunger oder Stickstoffhunger verspürt, bestimmte Stoffe abgibt, die der Pilz wahrnehmen kann. Und wenn er sie dann wahrnimmt, dann wird sein Wachstum angeregt und er verzweigt sich auch. Also die Hyphen verzweigen sich und wir vermuten, dass das die Chance erhöht, auf die Wurzel zu treffen. Denn er sieht sie ja nicht sozusagen im Boden. Im Gegenzug dazu gibt auch der Pilz Signalstoffe ab, die durch die Pflanze wahrgenommen werden. Und wir vermuten, dass die wichtig sind, damit die Pflanze erkennt, dass das jetzt ein nützlicher Pilz ist.
Bei den Signalwegen meinten Sie ja gerade schon, Sie vermuten da verschiedene Dinge bei den Prozessen. Wie gut erforscht ist denn das aktuell? Verstehen Sie da schon recht viel oder ist das teils noch ein großes Mysterium, sage ich mal?
Also wir verstehen mittlerweile schon einiges, aber es ist wie eine Landkarte, auf der so einzelne Punkte bekannt sind, aber dazwischen sind noch viele weiße Flecken oder auch am Ende gibt es noch weiße Flecken auf der Landkarte. Was wir wissen, und das ist etwas, was ich selber entdeckt habe in meiner Doktorarbeit und was wir auch weiter verfolgen und verstehen wollen, dass ein sehr interessanter Hormonsignalweg aus Pflanzen eine große Rolle spielt, um den Pilz in der Wurzel zu beherbergen. Und zwar, also das ist jetzt wirklich eine interessante Geschichte, deswegen erzähle ich die mal so als Anekdote. Dieser Signalweg ist zunächst entdeckt worden im Zusammenhang mit der Brandkeimung. Also es gibt Pflanzen in Gegenden, wo es viele Waldbrände und Buschbrände gibt, zum Beispiel in Australien oder Kalifornien, gibt es eben Pflanzen, die nur nach diesen Bränden überhaupt auskeimen können. Und man hat festgestellt, dass das an einem Molekül liegt, das nennt sich Karikin, auf Aboriginal-Sprache heißt das Rauch. Und dieses kleine Karikin-Molekül stimuliert die Keimung und das bindet an einen speziellen Rezeptor, der im Zellkern lokalisiert ist. Und dieser Rezeptor ist interessanterweise auch für die Mykorrhiza notwendig. Und Mykorrhiza ist ja sehr alt, die ist wahrscheinlich vor 450 Millionen Jahren ungefähr entstanden. Das heißt, dass dieser Rezeptor wahrscheinlich zunächst eine andere Rolle gespielt hat und erst später für die Brandkeimung rekrutiert wurde. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, wofür dieser Rezeptor gut ist in der Mykorrhiza, was dessen Rolle ist und auch welches Molekül er im Zusammenhang mit der Mykorrhiza bindet.
Der Ort, wo sich das Ganze abspielt, der lässt sich ja gar nicht so einfach beobachten, denn wie gesagt, das befindet sich ja alles unter der Erde. Wie können Sie das denn dort überhaupt erforschen? Wie sieht da die Forschung ganz praktisch aus?
Also wir ziehen unsere Pflanzen im Sand an. Wir pflanzen Pflanzen in Sand ein, geben dann Pilzsporen hinzu und warten dann, dass die Pflanze besiedelt wird oder die Wurzel besiedelt wird und dann können wir die Wurzel relativ einfach ausgraben und waschen, weil Sand ist ja so krümelig und fällt dann von der Wurzel ab. Mit richtiger Erde wäre das schwieriger, denn die klebt an der Wurzel. Und dann untersuchen wir diese Wurzel im Hinblick auf verschiedene Dinge. Wir extrahieren zum Beispiel RNA, also die Transkripte aus den Genen, also wenn Gene aktiviert werden, wird RNA gemacht und aus der RNA wird dann Protein gemacht und die Proteine sind dann die eigentlichen Maschinen, die die Funktion der Zelle bedingen. Und wenn wir RNA extrahieren, können wir sozusagen feststellen, welche Gene während der Symbiose aktiviert wurden. Das Gleiche tun wir auch mit Proteinen. Wir können feststellen, welche Proteine gebildet wurden. Und dann arbeiten wir auch viel genetisch. Also wir arbeiten mit Pflanzenmutanten, in denen wir bestimmte Gene, von denen wir vermuten, dass sie eine Rolle in der Mykorrhiza spielen oder von denen wir das schon wissen, ausschalten und dann schauen, was jetzt schiefläuft sozusagen. Ja, inwiefern die Besiedlung der Wurzel gestört ist oder inwiefern die Gesamtheit der RNAs oder der Proteine, die akkumulieren, anders ist als im sogenannten Wildtyp, also in der unmutierten Pflanze, um dann Schlüsse zu ziehen, welche Rolle dieses mutierte Gen eigentlich spielt. Ja, so, man kann das sozusagen extrapolieren. Was wir auch viel machen, ist zu untersuchen, welche Rolle bestimmte Proteine in den Zellen eigentlich spielen während der Mykorrhiza. Und das kann man zum einen feststellen, wenn man weiß, wo diese Proteine lokalisieren in der Zelle, also an welchem Ort in der Zelle sie sich befinden und ob sie sich bewegen während der Besiedlung. Und hierfür fusionieren wir diese Proteine mit einem fluoreszierenden Protein, das wir dann in einem sogenannten Laserscanning-Mikroskop sehen können. Ja, also wir stellen transgene Wurzeln her, in denen ein Gen, also das Gen, welches das Protein von Interesse kodiert, mit dem Gen, das das Fluoreszenzprotein kodiert, fusioniert ist. Und dann hat das Protein sozusagen einen leuchtenden Anhang. Ja? Und aufgrund dieses Leuchtens, das wir im Fluoreszenzmikroskop oder im Laserscanning-Mikroskop sehen können, können wir dann feststellen, wo in der Zelle sich dieses Protein befindet, ob es sich bewegt. Und darüber können wir dann schon einige Schlüsse ziehen, welche Rolle es spielen könnte. Natürlich untersucht man das Protein dann oft auch noch in vitro, also sozusagen im Reagenzglas, um dann seine biochemische Funktion festzustellen. Und auch versuchen wir herauszufinden, mit welchen anderen Proteinen dieses Protein von Interesse interagiert, um das Zusammenspiel von verschiedenen Proteinen festzustellen.
Es ist ja ein naheliegender Gedanke, würde ich sagen, diese Symbiose irgendwie zu nutzen, sich die Vorteile des Pilzes auch zunutze zu machen für die Pflanze, um in der Landwirtschaft zum Beispiel auch Nutzpflanzen irgendwie effizienter oder robuster zu machen. Gibt es da schon Ansätze, wie man diese Symbiose da gezielt einsetzt?
Ja, da gibt es tatsächlich schon Ansätze in der Biolandwirtschaft. Also es gibt Firmen, die diesen Pilz gezielt vermehren, um ihn an Landwirte zu verkaufen. Und das wird tatsächlich auch schon eingesetzt, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Also es kommt sehr stark auf die Pflanzenspezies an und auf die Boden- und Klimabedingungen, inwiefern die Pflanze durch den Pilz profitiert. Es ist auch festgestellt worden, dass zum Beispiel medizinisch wertvolle Pflanzen mehr Wirkstoffe akkumulieren, also anhäufen, wenn sie mit dem Pilz besiedelt sind. Also wir haben selber in einer Kollaboration mit einer Lebensmittelchemikerin herausgefunden, dass zum Beispiel die Pflanze, aus der Lakritze hergestellt wird, mehr von den Geschmacksstoffen und den medizinisch wirksamen Stoffen, die gut gegen Erkältung sind anscheinend, bilden, wenn der Pilz sich in der Wurzel befindet. Also da scheint so eine Art Aktivierung von bestimmten biosynthetischen Wegen stattzufinden. Und das Ganze ist aber noch verbesserungswürdig. Also unsere Nutzpflanzen, jetzt insbesondere Getreidepflanzen und die Pflanzen, die in großen Mengen produziert und gegessen werden, sind eher darauf gezüchtet worden, mit viel Kunstdünger gedüngt zu werden und sind sozusagen in Anführungsstrichen verwöhnt in der Hinsicht und sind jetzt nicht auf Symbiosen optimiert worden, obwohl man die Hoffnung hat, dass durch diese Symbiosen Kunstdünger eingespart werden könnte. Und da soll es ja auch hingehen in der nachhaltigen Landwirtschaft. Und deswegen ist es wichtig, jetzt herauszufinden, welche Gene und welche Genallele, also das sind verschiedene Ausprägungen eines Gens, besonders gut sind, damit die Pflanze effizient mit dem Pilz interagieren kann und besonders durch den Pilz profitieren kann. Also es gäbe noch Raum, sozusagen Mykorrhiza-optimierte Nutzpflanzen zu züchten. Und da sind auch einige Labore damit beschäftigt und wir haben uns selber auch schon damit beschäftigt, zum Beispiel verschiedene Maislinien zu vergleichen im Hinblick auf ihre Antwortfähigkeit auf den Pilz. Und mit Antwort meine ich jetzt Wachstum und Ertragsantwort. Ja, also wie stark kann man Wachstum und Ertrag steigern durch die Anwendung des Pilzes und welche Linien sind da besonders geeignet und welche Gene sind dafür verantwortlich? Das sind wichtige Fragen.
Aber am Ende wird man Dünger wahrscheinlich nicht komplett ersetzen können, oder? Was kann so eine Mykorrhiza-Symbiose da erreichen?
Ja, da haben Sie recht. Dünger kann man nicht komplett ersetzen oder zumindest müssen die Böden eine bestimmte Menge an Mineralien enthalten, denn der Pilz kann diese nicht selber schaffen, er kann sie nur aufnehmen und die Aufnahme verbessern, aber er kann die Aufnahme bei wesentlich geringeren Konzentrationen verbessern, als Pflanzen sonst gedüngt werden. Und es gibt noch zwei Aspekte. Der eine ist, dass zum Beispiel Phosphat sehr schwer löslich ist im Boden. Also das fällt aus mit Calcium-Ionen oder Aluminium-Ionen. Und der Pilz kann gemeinsam mit Bodenbakterien dieses ausgefallene Phosphat wieder auflösen und dann effizient aufnehmen, sodass es der Pflanze zur Verfügung gestellt werden kann. Ein anderer sehr wichtiger Nährstoff für Pflanzen ist Stickstoff. Und der kann durch stickstofffixierende Bakterien, die in Knöllchen leben von Leguminosen, also das sind die Hülsenfrüchtler, ja, Erbse, Bohne, Linse und so weiter, die können tatsächlich Luftstickstoff aus der Luft fixieren und in Ammonium umwandeln. Also die können wirklich Stickstoffdünger herstellen, de novo. Und eine Kombination von solchen stickstofffixierenden Symbiosen in Leguminosen mit der Mykorrhiza-Symbiose könnte auch sehr sinnvoll sein, um den Stickstoffeintrag durch diese Knöllchensymbiosen dann direkt anderen Pflanzen zur Verfügung zu stellen, ohne dass Stickstoff verloren geht. Also ein Vorteil dieser Symbiose kann auch sein, dass, also beim Stickstoff ist es so, Ammonium und Nitrat sind sehr löslich und werden sehr schnell durch Regen ausgewaschen, landen dann in Gewässern und führen zur Eutrophierung. Und hier kann der Pilz nützen, um den Stickstoff schnell aufzunehmen und sozusagen zu speichern in seinen Hyphen, damit er nicht verloren geht.
Pflanzen und Pilze gehen oft eine enge Partnerschaft ein, eine sogenannte Mykorrhiza. Dabei liefern Pilze wichtige Nährstoffe wie Phosphat oder Stickstoff an die Pflanzenwurzeln und bekommen im Gegenzug Zucker und Fette. Und wie wir eben gehört haben, können die Mykorrhiza-Pilze der Pflanze nicht nur dabei helfen, die Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen, sondern die Pilze können die Nährstoffe vorher auch in ihren Hyphen zwischenspeichern. Und das ist sehr praktisch, wenn es um die Nährstoffaufnahme aus Dünger geht, weil diese gezielt zugegebenen Nährstoffe schnell durch den nächsten Regen weggespült werden. Und wenn die Pilzhyphen die Nährstoffe zwischenspeichern können, ja, dann haben die Pflanzen eben länger was davon. Und das bringt nicht nur den Pflanzen auf dem Feld was, sondern verhindert auch, dass die Stoffe im Dünger in Flüssen oder Seen landen, wo sie der Natur schaden können. Und wie genau dieser Austausch zwischen Mykorrhiza-Pilzen und Pflanzenwurzeln funktioniert, dazu forscht Professor Caroline Gutjahr am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie. Auch um die Landwirtschaft durch die Pilze effizienter zu machen. Denn wenn man versteht, wie genau Pilz und Pflanze zusammenarbeiten, dann lassen sich beide Seiten bestenfalls noch besser daraufhin optimieren, um diese Symbiose gezielt einzusetzen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom Forschungsquartett angelangt. Vielen Dank an Detektor FM-Redakteur Eduard Bär für die Recherche und das Interview mit Frau Gutjahr. Die Redaktion dieser Folge haben Eduard Bär und ich übernommen. Und mein Name ist Caroline Breitschädel und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Da klären wir nämlich ethische Fragen rund um künstliche Intelligenz. Macht's gut und bis nächsten Donnerstag.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.